Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von SMÜTECH, dem Podcast von Schulze IT-Schulung und Dienstleistungen. Im Web www.schulze-graben.de, Telefon 08232 50 31 303.
Servus, Mahlzeit, habe die Ehre. Schön, dass ihr heute wieder da seid und mir wieder ein Ohr leiht. Bei euch ist heute wieder der Jockel und heute geht's ganz allgemein ums Thema WLAN, Technik und drahtlose Übertragung. Bei uns gab es einen recht großen Wechsel. Ich muss dazu sagen, wir sind 15 Jahre sehr gut mit den Produkten von AVM aus Berlin gefahren. Das heißt Fritzboxen, Fritz Repeater und so weiter und so fort. Und wir hatten jetzt die Situation, dass bei uns mehrfach die Internetleitung Probleme machte und wir deshalb auch mehrfach eine Fritzbox austauschen mussten. Und wer das schon mal erlebt hat bei Vodafone als Kabelanbieter, das dauert dann immer bei den Mietgeräten, bis die Firmware wieder aufgespielt wird, bis man dann auch die Backups wieder einspielen kann. Ist alles, ehrlich gesagt, sehr, sehr ungut gelöst. Und man muss natürlich auch jedes Mal das WLAN-Netzwerk wieder aufbauen. Und ja, gerade wenn das ein bisschen komplexer ist, wie hier bei uns über 3 Etagen, 3 verschiedene Familien im Endeffekt, die da versorgt werden, dann macht das eigentlich auch keinen Spaß, das jedes Mal komplett neu aufzuziehen. Ja, wir hatten das jetzt eben mehrmals mit Vodafone. Inzwischen läuft aber alles wieder von der Internetseite. Und haben dann aber auch gesagt, es gab schon immer mal so kleinere Probleme im WLAN, eben dass mal zum Beispiel ein Stereopaar nicht richtig funktioniert hat von Echo-Geräten oder dass es einfach auch mal Probleme gab beim Streaming vom Handy aus und so weiter und so fort. War jetzt nicht extrem häufig, aber es kam schon vor. Und dann haben wir gesagt, Mensch, es gibt jetzt so viele neue WLAN-Systeme auf dem Markt, wir probieren sie einfach mal durch. Einige kenne ich, da weiß ich schon, dass sie nichts taugen, die habe ich schon in den letzten Jahren durchprobiert. Und deswegen muss ich sagen, sind wir auch immer bei AVM hängen geblieben am Ende, weil es einfach keiner besser konnte, Ausrufezeichen. Betonung liegt hier wirklich auf der Vergangenheitsform, muss ich sagen. Wobei ich auch nicht sagen kann, dass wir komplett mit AVM gebrochen haben. Nein, es ist einfach nur, dass es Anwendungen gibt, wo es Hersteller gibt, die definitiv besser mit WLAN können als AVM. Es gibt aber auch durchaus Anwendungen, da ist es schwer, was Zweckmäßigeres zu finden als die Produkte von AVM. Ja, heute, ich sage es gleich dazu, es wird wieder sehr, sehr technisch. Wen das nicht interessiert, gerne eine andere Folge auswählen. Wen es interessiert, für den gibt es heute wieder jede Menge Fakten und Wissen. Und da möchte ich gleich mal anfangen. Wir haben ja in der Folge mit starkem WLAN durch die Krise schon ein bisschen gelernt und gesprochen. Okay, was kann man tun, damit das heimische WLAN stabil läuft und dass es da nicht so viele Probleme gibt? Was gibt es da alles für Möglichkeiten? Das haben wir hier alles schon umgesetzt gehabt, hatten hier eine AVM Fritzbox 6591 stehen von eben Vodafone Mietgerät. Wir hatten früher Eigengeräte, da sind uns dann mehrere kaputt gegangen, eben durch ein Problem hier in der Leitung. Und wir sind dann dadurch eben auch wieder zurück auf die Mietgeräte gewechselt, notgedrungen, weil Vodafone ansonsten keinerlei technischen Support macht mit den Eigengeräten. Das heißt, da ja, gucken die auch die Leitung nicht an. Und deswegen hatten wir gesagt, okay, dann hilft es uns alles nichts. Wir müssen die Probleme hier in den Griff kriegen. Also brauchen wir zumindest mittelfristig auf jeden Fall wieder ein Mietgerät. So, an dieser Fritzbox haben wir dann ein LAN-Kabel in die obere Etage. Die Familie, die dort wohnt, ist per LAN angehängt, hat ebenfalls eine Fritzbox 7490 dort oben stehen. Die versorgt dort ein bisschen per WLAN, so im Hauptwohnraum. Ansonsten haben die alles größtenteils per Netzwerkkabel verbunden. Also erstmal recht unspektakulär, was da oben passiert. Da werden wir aber heute auch gar nicht drauf groß eingehen. Hier geht es dann weiter. Bei uns in der Wohnung haben wir in der jüngsten Vergangenheit eben, jetzt muss ich mal zählen. Carina, weißt du noch, wie viele Repeater wir hatten hier? Waren 6, oder? Ja, meine Frau muss auch zählen.
7
Repeater hier in der Wohnung, ja, siehst du mal. Also
in der Wohnung 6 mit auf dem Balkon nur eine.
Genau, richtig. Also hatten wir insgesamt hier 7 Repeater verteilt. Das ist eine Wohnung von 150 Quadratmetern. Jetzt kann man sagen, Jockel, ganz ehrlich, das hätte man doch auch mit weniger machen können. Ja, hätte man tatsächlich. Das wäre auch mit rein gegangen. AVM Fritz Repeater 1750E hatten wir hier. Aber unser Problem war tatsächlich, wir brauchten überall verlässlich 5 GHz Band. Und da ist es tatsächlich so, dass ich sagen muss, mit dem 2,4 GHz Band, ja, natürlich kann man damit theoretisch arbeiten, aber die Performance lässt einfach zu wünschen übrig. Wir haben hier eine Gigabit-Leitung von Vodafone und die möchte ich dann zumindest auch ansatzweise ausnutzen. So. Das bedeutet also, wir hatten hier 7 Repeater, alle im Mesh-Modus inzwischen verbunden, weil für Betrieb ohne Mesh-Modus waren es einfach zu viele Repeater. Das heißt, anders wäre das auch gar nicht mehr gegangen, dieser ganze Handover von den einzelnen Endgeräten. Ja, nicht unbedingt im Autokanalbetrieb, denn da wäre es dann schon schwierig geworden. Nein, wir hatten hier ein bisschen die Leistung reduziert vom Router, dass auch diese Reduktion sich dann aufs ganze Mesh-System überträgt. Hatten hier feste Kanäle vorgegeben. Ja, und so ging das eigentlich auch ganz gut. Hatten die Übertragungsoptimierung fürs WLAN im Fritz-Menü ausgeschaltet. Ja, und so ging das relativ gut. Also es war jetzt nicht so, dass man sagen kann, boah, super, perfekt. Es gab schon mal auch kurze Ausfälle, kurze Lücken in der Verbindung. Aber im Großen und Ganzen konnte man ganz ordentlich damit leben. Zum Thema Geschwindigkeit muss man sagen, wir hatten zwischen, 140 und 180 Mbit an den Repeater-Punkten drahtlos gemessen. Wenn man sich dann per Kabel angehängt hat, dann waren das aber auch ganz schnell 200 bis 250 Mbit an den Repeatern. Ja, mit dem Upload war das immer so eine Sache. Da hatten wir schon teilweise ganz ordentliche Paketverluste, hatten manchmal so 1-2% Paketverlust. Das war sehr unterschiedlich, hat jetzt im Alltagsbetrieb nicht extrem gestört, aber man hat es durchaus gemerkt. Ja, und dann gab es im Prinzip unter unserer Wohnung sozusagen noch die Wohnung meiner Brüder und meiner Mutter. Da ist es dann so, dass im Endeffekt hier eine Verbindung zur Fritzbox herrscht per LAN-Kabel, die dann auch nochmal 2 Repeater versorgt und so im Prinzip auch nochmal diese untere Wohnung zu 90% abdeckt, eben überall da, wo es gebraucht wird. Ja, also man sieht schon, das ist wirklich ein Netzwerkkonstrukt, das jetzt auch nicht so einfach zu handeln ist, wo man jetzt wirklich sagen muss, oh, um Gottes Willen, da muss so eine Fritzbox schon ganz ordentlich was können. Ja, und da merkt man dann auch, wenn sie an ihre Grenzen kommen. Also so war die Ausgangssituation. Wir haben dann eben gesagt, okay, die nächste Mietbox, wieder komplettes Netzwerk neu aufsetzen. Mensch, jetzt probieren wir doch einfach mal eine Alternative. Und dann habe ich mir im Prinzip das Eero-System von Amazon geholt. Und zwar zuerst das Eero und dann das Eero Pro. Man muss hier unterscheiden, dass der Eero Pro ein bisschen größer ist, ein bisschen höhere Reichweite hat und dass das ein sogenanntes Tribandsystem ist, was bedeutet, man hat also ein drittes Band im Bereich von Kanal 100 bis 112, das im Prinzip die Funkstrecke zwischen den einzelnen Repeatern realisiert. Ja, und ich muss dazu sagen, ich habe mir erstmal so ein Dreierpack von den Eros geholt, also nicht Aero Pro, sondern Eros, habe das hier angeschlossen, habe mir die App auf dem Handy installiert, habe das ausgeführt. Was mir sehr gut gefallen hat, ich konnte mich mit meinem Amazon-Konto direkt anmelden bei Aero. Aero ist ein Amazon-Produkt, ist eine 100%ige Tochter. Hab den ersten Aero per Bluetooth erkannt, alle weiteren werden auch per Bluetooth erkannt, hab die den einzelnen Räumen zugewiesen, also das ist wirklich nur komplett barrierefrei. Ja, folge den Instruktionen der App, sie sagt dir, was du tun musst. Und so standen die Aeros eigentlich in ja nicht ganz 10 Minuten betriebsbereit. Was ich dann noch gemacht habe, ich habe sie verteilt. Man kann sich dann auch oder kriegt dann auch angezeigt, ob der Standort denn gut ist und ob das soweit passt. Ja, und dann habe ich erstmal gemessen und muss sagen, ich war ich war erstmal angenehm nicht schockiert. Also ich muss das wirklich mit die klassische bayerische doppelte Verneinung. Denn genau das war's. Also ich hatte jetzt erstmal damit gerechnet, okay, ich kann keine Kanäle einstellen automatisch. Ich kann nicht groß Einfluss auf die Übertragungsleistung nehmen und so weiter und so fort. Na, ob das wirklich funktioniert. Aber das hat's tatsächlich. Also in dieser reinen Aero-Konfiguration, die als Einzel-Access-Point bis zu 250 Mbit können soll, also bis zu den stärksten Leitungen der Telekom sozusagen, war ich erstmal ganz überrascht, denn ich habe tatsächlich gute 300, 350 hier an den kabelgebundenen Aero nehmen können, also im Prinzip hier mit dem iPhone 12 Pro Max gemessen, waren das im Schnitt so 350 Mbit, manchmal auch knapp 400. Das war erstmal ein guter Wert, wo ich mir gedacht habe, ui, ja, ist jetzt gar nicht so ohne. Und habe dann die anderen mal in Betrieb genommen und siehe da, das ist wirklich gelaufen so gut, dass ich also selbst an der, ja, weit entferntesten Stelle, also auch noch meine 140, 170 Mbit übertragen konnte über den Aero drahtlos. Wenn man sich dann per LAN anhängt, dann ist das Bild sehr schnell ähnlich wie beim Fritz Repeater, da liegt man dann ganz schnell um 220 bis, also mein bester Wert waren wirklich 280 Mbit drauf. Und das ist schon ganz ordentlich. Also da muss ich dann auch wirklich sagen, wow, das kann man durchaus lassen. Und wohlgemerkt, das war noch nicht die Aero Pro. Ich habe dann für mich beschlossen, naja gut, ich könnte sie jetzt zurückschicken und könnte mir einfach drei Aero Pros holen, denn mit drei Aeros, ich komme ja durch die Wohnung, es reicht mir aus. Man bedenke wohlgemerkt den Unterschied, ne? Also viel weniger Repeater benötigt als vorher mit AVM. Und noch was war anders, nämlich die Stabilität hat sich signifikant erhöht. Also egal wann, egal wie, egal wo, ich konnte immer eine Verbindungsgeschwindigkeit messen, die praktisch ohne Paketverluste war. Wir hatten keinerlei Probleme mehr beim Thema Videostreaming. Das lief immer völlig fehlerfrei. Auch Wi-Fi-Calling lief wesentlich stabiler auf den Aeros. Ja, und dann habe ich mir überlegt, Mensch, mach's doch anders. Unten in der Heizung habe ich einen LAN-Anschluss. Da habe ich mir gedacht, dann hole ich mir doch die Aero Pro dazu und habe dann auch da wieder einen Dreierpack genommen und habe dann im Prinzip die beiden Systeme kombiniert, was wunderbar funktioniert. Habe dann quasi unten in der Heizung einen Aero Pro installiert, hier im Büro einen Eero Pro. Diese zwei Punkte sind also kabelgebunden, sind also direkt an die Fritzbox angeschlossen. Habe dann im Schlafzimmer nochmal einen Eero Pro drahtlos verbunden und für den Rest der Wohnung dann eben wirklich die Eeros verwendet. Und ich muss sagen, das klappt richtig gut. Also klar, wenn man ein lückenloses 5 GHz Netz möchte, wie ich das einfach brauche und möchte, dann kommt man nicht damit hin, dass man sagt, ja, so wie Eero das eigentlich propagiert, also mit einem Eero Pro decken sie 150 Quadratmeter ab. Nein, das tun sie nicht. Also das wäre schon theoretisch möglich, wenn man sich mit zwei Strichen 2,4 GHz zufrieden geben möchte und das auch kann, ja, dann wäre das theoretisch machbar. Aber erstens sehr theoretisch, zweitens hat man dann doch die ein oder andere Funklücke und drittens ist das heute einfach nicht mehr zeitgemäß. Für mich war jetzt erstmal wichtig, okay, wie läuft das Ganze im, ja, ich sag mal, Dauerbetrieb? Und da muss ich wirklich sagen, wir haben das Ganze jetzt seit gut 4 Wochen laufen und ich muss sagen, gigantisch. Also das System ist tatsächlich komplett selbstlernend. Also ich habe es jetzt hier im Bridge-Modus. Das bedeutet, die Fritzbox macht die komplette IP-Vergabe. Er kann das aber auch alles selbstständig. Das macht vor allem dann Sinn, wenn ich weiß, mein Internetanbieter hat nicht so tolle DNS-Server. Das ist alles nicht so performant, was da aus der Leitung kommt. Dann kann der das auch alles selber machen. Man kann die DNS-Server nochmal selbst eintragen. Da kann man dann Cloudflare oder Google nehmen. Ist natürlich wesentlich schneller, bringt einem auch echt was für die Latenz. Ja, und hat natürlich den Vorteil, man hat ein komplett getrenntes Netzwerk, brauchte ich jetzt hier in dem Fall nicht, ganz im Gegenteil, weil ich hier auch auf Fritzbox-Dienste zugreifen muss, wie zum Beispiel die Telefonie von PCs, von daher war der Bridge-Modus hier definitiv die erste Wahl. Und das Ding guckt also wirklich jede Nacht, gibt es eine neue Firmware, wie sieht es mit der Kanalbelegung aus, kann ich da was optimieren? Ja, und da kommen wir jetzt gleich zum großen Knackpunkt, denn Kanäle sind gerade im 5 GHz Bereich etwas, wo man richtig viel rausholen, aber auch richtig viel versauen kann. Ich für mich habe so ein bisschen die Erfahrung gemacht, naja, Kanal 36 bis 48 wird von allen unterstützt, ja, aber ganz oft ist natürlich auch hier schon die ja, Belegung durch andere Router sehr hoch. Man hat hier viele Störungen. Auch die ja, Penetration von Wänden oder Decken ist hier nicht ganz so toll, weil es einfach Kanäle gibt, jetzt gerade zum Beispiel die 100er, die dann wesentlich stärker sind. Wo ich aber das Problem habe, dass zum Beispiel bei Fritzboxen, wenn irgendwie eine Störung auf diesem Kanal aufmarschiert, diese Kanäle sofort abgeschaltet werden und wieder zurückgewechselt wird auf einen anderen. Ja, hier muss man also jetzt wirklich sagen, da habe ich mir schon Sorgen gemacht, naja, das Ganze ist nicht so performant. Ich habe natürlich bei Eero und Eero Pro auch nur 2x2 MIMO. Das heißt, ja, ich kann auch höchstens 866 Mbit übertragen auf 5 GHz. Das heißt, ich bin auch irgendwo limitiert um die 500, 550 Mbit pro Sekunde. Wobei ich ehrlich sagen muss, wenn andere Routerhersteller propagieren, dass sie 1,7 Gigabit oder 2,1 Gigabit schaffen, dann habe ich für gewöhnlich selten mehr als 700, 800 mit denen rausgekriegt, egal wie performant die Gegenstelle auf der anderen Seite war. Hingegen hier muss ich sagen, die 500 oder 550 Mbit, die ich hier rauskriege, die kriege ich auch raus. Und die kriege ich konstant und die kriege ich immer und zu jeder Zeit. Und das ist für mich so ein Punkt, wo ich sage, boah, das ist schon nicht schlecht. Was man ganz klar sagen muss, das System hat einen stattlichen Preis. Also so ein Dreierpack Eros kostet, glaube ich, um die 270 Euro. Das war aber jetzt ein Sonderangebot. 380 oder 390 waren es dann bei den Aero Pros. Das ist natürlich ja eine Hausnummer, das muss ich auch erstmal ausgeben wollen, ja. Und da muss ich dann auch ein Angebot erwischen, sonst sind sie noch ein bisschen teurer, wo ich sage, okay, das ist es mir auch wirklich wert. Ja. AVM-Produkte sind da etwas günstiger. Das muss man ganz klar sagen, wobei im Moment durch Lieferengpässe und Ähnliches muss man auch sagen, zum Beispiel eine Fritzbox 7590 liegt im Moment auch um die 240 Euro, was aber halt auch ein bisschen mit der Corona-Krise zu tun hat. Schauen wir weiter. Ich habe mir gesagt, okay, es gibt ja auch noch andere Systeme. Ich habe mich ein bisschen umgehört und bin dann auch auf den Tenda Nova MW12 gestoßen. Ein System in Würfelform, das nicht nur zwei LAN-Anschlüsse pro Gerät, sondern sogar drei hat. Und das noch wesentlich performanter sein soll als der Aero. Wir können hier Geschwindigkeiten bis zu 2,1 Gigabit erreichen. So wird uns das Ganze vollmundig versprochen. Aber es gibt halt wie immer den Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Denn 2,1 Gigabit drahtlos zu übertragen, da haben wir im Moment zwei Dinge, die wirken da so extrem entgegen, dass es eigentlich fast nicht möglich ist. Problem 1 sind die in Deutschland gültigen Höchstgrenzen für Strahlungsleistung im privaten Bereich. Das heißt also, ein WLAN-Gerät darf im Bereich von 2,4 Gigahertz maximal 100 Milliwatt Sendeleistung abstrahlen, im 5 Gigahertz in den Bereichen 36 bis 64 Kanal maximal 200 Milliwatt. Und ja, das ist eben das nächste Problem, in den Bereichen 100 bis 136, da geht es dann wirklich, dass es auch tatsächlich 1 Watt sein darf, aber das ist an ganz, ganz, ganz viele Faktoren gebunden. Punkt 1, darf die volle Sendeleistung nur dann ausgenutzt werden, wenn keinerlei andere bevorrechtigte Nutzer auf diesen Kanälen aktiv sind. Das heißt, man hat hier ein bisschen eine Zwischenlösung geschaffen, so dass man sagt, okay, von Kanal 100 bis 112, da arbeiten die meisten Geräte standardmäßig mit 200 Milliwatt Übertragungsleistung, was natürlich auch nichts ist. Das muss man einfach mal sehen. Ne? Und wirklich nur im Bereich von 116 bis 128, noch nicht mal voll bis 136 oder 140, nein, sondern wirklich nur in diesem zweiten kleinen Bereich wird dann wirklich 1 Watt ausgefahren und eben auch nur, wenn kein anderes Gerät, was in irgendeiner Form bevorrechtigt sein könnte, aktiv ist. Und es sind leider eine ganze Menge Nutzer, die bevorrechtigt sein können. Also das ist mal der ganz große Punkt hier in Deutschland, der ja eigentlich den WLAN-Herstellern auch wirklich aufnötigt, extrem erfinderisch zu sein, denn ansonsten läuft es einfach nicht. Punkt 2, den wir nicht außer Acht lassen dürfen, warum hohe Übertragungsraten eigentlich fast unmöglich sind per WLAN, ist natürlich, wir müssen ja, wenn wir jetzt einen Repeater in welcher Form auch immer haben, irgendwie das Signal übertragen. Ja. Wenn wir das per Kabel machen, dann ist es auch tatsächlich möglich, ein ganzes Haus mit einem halben Gigabit per WLAN zu versorgen. Also das ist wirklich machbar. Wenn ich jetzt sage, ich nehme 4-5 € pro und verbinde die alle per LAN-Kabel, Gigabit-Leitung, dann kriege ich das auch definitiv hin, dass ich sage, okay, ich habe überall am Ende meine 500, 550, vielleicht sogar 600 Mbit, die ich durch die Luft pumpe. Ja, jetzt kommt da dieser Tenda Nova MW12, irgendwann lernt man es, und sagt dann tatsächlich, also ich schaffe 2,1 Gigabit. Und dann habe ich gesagt, okay, und du kostest auch gerade mal die Hälfte vom Aero. Da kostet ein Gerät von diesen MW12 98 oder 99 Euro. Also ist eigentlich jetzt verglichen mit Aero und Aero Pro ist das wirklich nicht tragisch. Und da habe ich gesagt, gut, dem gebe ich eine Chance. Und das habe ich auch, App runtergeladen, Geräte ausgepackt. Ja, erstmal 3 Gigabit LAN-Anschlüsse. Das ist natürlich richtig cool. Denn das heißt, ich kann jetzt zum Beispiel auch, wenn ich jetzt in einem Raum so einen Tenda Nova aufstelle, sagen, okay, ich hänge jetzt 3 Geräte per LAN an. Ja, und per LAN ganz klar, also wenn das Gerät per LAN gespeist wird, dann kriege ich da auch aufs WLAN ohne Probleme meine 4 bis 500, 550 Mbit mit dem iPhone gemessen. Wenn ich das jetzt mit einem Laptop mache, der das auch kann, das heißt, der Wi-Fi AX kann, also Wi-Fi 6, oder sage, okay, ich habe jetzt ein anderes Gerät, das Wi-Fi 6 kann. Ich habe hier zum Beispiel ein 12 Pro Max, das kann Wi-Fi 6. Dann sollte ich theoretisch eigentlich auch Übertragungsraten von 800, 900, 950 Mbit schaffen. Sollte. Hier haben wir aber wieder die Praxis, die gegen uns arbeitet, nämlich dafür bräuchte ich 4x4 MIMO. Das bedeutet, ich bräuchte wirklich 4x4 Antennen rein und raus, die sich dann alle auf dieses Endgerät konzentrieren können. Dann könnte ich auch wirklich meine 12, 1300 Mbit im 5 GHz durchkriegen durch diesen Tenda Nova Kanal. Das scheitert aber daran, dass es eigentlich kaum Endgeräte gibt, die das wirklich können. Denn man muss klar sagen, ein iPhone oder auch die meisten wirklich guten Laptops haben 2x2 MIMO-Antennen, können auch eine maximale Kanalbandbreite von 80 MHz, das heißt also auch nicht den ganz breiten Kanal ab 100 aufwärts, wo es dann eben wirklich auch die Möglichkeit gibt, mit 160 MHz Kanalbandbreite zu übertragen. Und QAM 256, das ist ein Übertragungsstandard, also das Modulationsverfahren, das können eigentlich die meisten, aber das hilft mir halt nichts, wenn ich nur 2x2 Antennen habe, wenn ich nur im Endeffekt 80 MHz Kanalbandbreite habe. Klar, das ist jetzt alles Jammern auf extrem hohem Niveau. Das muss man wirklich mal sagen. Aber mir ist es wichtig, auch das mal wirklich anzusprechen, weil ganz viele Leute lassen sich einfach davon blenden. Ja, die lesen ganz toll jetzt zum Beispiel auf dem neuesten Speedport der Telekom steht drauf, 2,5 Gigabit Übertragungsleistung. Das ist einfach Blödsinn. Ja, ich meine, das ist theoretische Reichweite, wenn dann. Praktisch ist es vollkommen utopisch. Ja, also ich meine, es ist ein guter Router und alles, auch der jetzt zum Beispiel neueste von der Telekom, der Speedport Smart. Aber ich muss ganz klar sagen, 2,5 Gigabit und auch 2,1 Gigabit, das ist einfach utopisch. Ja. Ich sage euch jetzt mal, was die höchste drahtlose Geschwindigkeit war. Und dann kommen wir zu den Ergebnissen, die der Tenda Nova hier gemacht hat. Was die höchste drahtlose Übertragung war, die ich geschafft habe, hier mit einem HP Envy Business Laptop, der wirklich einen Hochleistungs-Wi-Fi-Adapter eingebaut hat, der kann tatsächlich 160 MHz breite Kanäle. Der kann leider auch nur wieder 2x2 MIMO, ja, und er kann wirklich auch QAM 256, was ja Gott sei Dank die meisten können, im 5 GHz Band. Und wenn dann die Fritzbox mitspielt und wirklich schön auf Kanal 100 bis ja, 112, 116 überträgt, dann kann ich also tatsächlich sagen, ja, ich komme auf 1 Gigabit. 1 Gigabit. Ja, das müsst ihr euch jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen. Und im Endeffekt heißt es aber eigentlich, ich habe eine theoretische Übertragungsrate von 1780 oder was stand, glaube ich, dran beim Laptop. Und ich komme also wirklich knapp auf 1 Gigabit. Mit ganz viel vielleicht und überhaupt, denn sobald natürlich irgendwo erkannt wird, da gibt es ja noch vielleicht andere Netzwerke und ach nee, da darf ich mich nicht so breit machen, schaltet ihr die Fritzbox sofort zurück auf 80 MHz Kanalbandbreite und dann ist es auch schon vorbei und dann bin ich wieder bei meinem halben Gigabit und das war's. Und es ist eine Sache, da habe ich so ein bisschen meine Probleme zu sagen, ja, aber WLAN kann doch. Ja, aber irgendwo sind dann einfach die Grenzen. Wenn wir jetzt mal schauen wollen, wie sieht das jetzt wirklich mit einem Wi-Fi 6 Endgerät aus oder Wi-Fi AX, wie man es auch immer nennen möchte, wie eben dem Tenda Nova MW12. Ich habe ihn mir wieder als Dreierpack geholt, App runtergeladen. Die kann ich entweder mit Cloud oder ohne Cloud nutzen. Ich habe mich jetzt für die Nutzung ohne Cloud entschieden, weil ich gesagt habe, ich möchte das Gerät erstmal nur testen, das System. Die Einrichtung ist ähnlich wie beim Eero, ein bisschen anders, denn ich muss mich tatsächlich mit dem ersten Tenda verbinden, mit den Netzwerkdaten, die hinten draufstehen. Gefällt mir als Blinder jetzt nicht ganz so gut, denn ich brauche erstmal wieder sehende Hilfe oder muss irgendeine App zur Hilfe nehmen wie Envision oder ähnliches, um diese Daten für mich nutzbar zu machen. Gut, wenn das aber passiert ist, dann klappt das und dann funktioniert das auch wirklich, dann bin ich verbunden und die vorkonfigurierten Geräte aus dem Dreierpack werden dann sofort erkannt, sobald sie eingesteckt sind. Okay, das ist erstmal cool, weil ich sage, das wünsche ich mir eigentlich auch so. Aber ich kann nicht sagen, wie das dann läuft, wenn man jetzt zum Beispiel hier ein neues Gerät hinzufügt. Was mir am Tenda nicht gefällt, er hat keinen Hardware-Reset-Knopf. Ja, der Eero bringt das mit, den kann ich einfach mal 25 Sekunden resetten und dann ist dieses Gerät wieder dumm wie am Anfang und ich kann ihn wieder neu konfigurieren, egal wie, egal wo. Diese Möglichkeit bietet der Tenda nicht. Ja, das erinnert mich so ein bisschen an AVM. Ne? Ich meine, das ist auch heute noch eigentlich so der einzige Router, der kommt komplett ohne Reset-Taste. Ja, warum? Weil man sagt, ach ja, sie haben ja die Notfall-IP und sie können das ja so resetten, wenn sie das dann wollen. Will ich aber eigentlich nicht immer. Weil manchmal ist es halt am vernünftigsten, wenn ich sehe, okay, es läuft gar nichts mehr, Hardware-Reset und gut ist. Viele Hersteller propagieren das dann immer, ja, so kann man eben Fehleinwirkungen vermeiden. Eero hat das hier richtig gemacht, man hat den Reset-Knopf schön auf die Unterseite gepackt und der ist eigentlich auch so platziert, dass man den nicht ohne weiteres aus Versehen drückt. Also das ist für mich hier so ein bisschen kontraproduktiv gelöst, aber wie schon gesagt, es ist Jammern auf hohem Niveau. Schauen wir uns die Übertragungsleistungen an. Ja, Wi-Fi 6. Wi-Fi 6 ist erstmal eine ganz tolle Sache. Aber hier sind wir eben auch wieder in der Theorie. Ich habe also noch mehr Antennen, die das sogenannte Beamforming machen. Ich habe bis zu 4x4. Beim Tenda war jetzt da keine so richtige Info zu finden, wie viel drin sind. Was ich gesehen habe, war definitiv, ja, die Geschwindigkeit war ähnlich dem Eero. ein bisschen geringer, wenn er direkt übers Kabel angehängt war, also direkt am Netzwerk sozusagen gemessen. Interessant war es dann eben auf den Mesh-Repeatern vom Tender. Ich hatte die wieder so aufgestellt wie auch beim Aero. Und ja, also es wird ja geworben mit einer extremen Reichweite, die den Aero ja vernichtend schlägt beim Tender. Nein, das kann ich nicht bestätigen. Also die Reichweite ist okay. Sie kommt ungefähr an eine, ja, gut platzierte Fritzbox hin, vielleicht ein bisschen mehr, aber was wir haben ist, und das hat mich ein bisschen gestört, ist die Schwäche wirklich im 5 GHz Band. Das bedeutet, wie bei vielen Wi-Fi 6 Geräten haben wir wirklich das Thema, bin ich mal ein, zwei Zimmer weiter, ist es sofort Schluss mit 5 GHz. Klar, ich habe dann noch 2,4 GHz, aber wie ich immer sage, wenn ich eine schnelle Leitung habe, dann interessiert mich das 2,4 GHz nicht, weil das einfach nicht performant genug ist, um schnell zu streamen, um fix zu downloaden, um ja Sachen auf die Cloud zu schieben, wieder runterzuziehen. Das bringt einfach nichts. Da brauche ich 5 GHz. Und da habe ich dann sehr schnell gesehen, okay, und da brauche ich dann auch wirklich die ergänzenden Punkte. Und zu behaupten, wie das eben Tender tut, ja, mit dem Tender Nova MW12 kann ich also ohne weiteres Flächen von 500 Quadratmeter abdecken. Das entlockt mir ehrlich gesagt nur ein Schmunzeln. Also es ist völliger Blödsinn. Es ist einfach nicht realisierbar. Ich kann mit einem per Netzwerk angeschlossenen Gerät und einem zusätzlichen Repeater realistisch Flächen von 140, 150 Quadratmeter abdecken. Allerdings soll das alleine schon ein Tender-Gerät schaffen. Nein, das ist einfach, ist nicht so. Ja, Thema Übertragungsleistung, ja, an den Repeatern waren es dann wirklich noch 200, 250 Mbit. Ja, das ist ähnlich wie beim Aero Pro, wenn er gut platziert ist. Hier muss man jetzt dem Tender zugutehalten, er war etwas schlechter, er war also einen Raum weiter weg platziert als der Aero Pro. Von daher, ja, da punktet er schon ein bisschen bei der Übertragung zwischen den Repeatern. Er ist auf jeden Fall ein gutes System, wo man ganz klar sagen muss, er bietet mir auch mehr Konfigurationsmöglichkeiten als eben zum Beispiel ein Aero. Das ist so. Er hat aber definitiv, und das muss man sagen, seine Schwächen gerade im 5 GHz Band, was die Übertragung angeht, wenn ich ein bisschen weiter weg bin. Allerdings kann man natürlich hier auch sagen, okay, dann nehme ich eben einen Tender mehr, tut mir jetzt auch nicht weh, er kostet auch bei weitem nicht so viel wie eben zum Beispiel ein Aero Pro und bietet mir prinzipiell dieselben Features. Völlig richtig. Und was natürlich noch dazu kommt, er hat und er kann, und das kann er richtig gut, das Triband wie auch der Aero Pro. Aber ich finde, das kann der Tender wirklich noch ein bisschen besser. Und da muss man dann auch wirklich sagen, okay, und da ist er auch richtig performant unterwegs. Und vor allem, er hat 3 Gigabit-Ports. Das bedeutet also wirklich, ich kann 3 Geräte kabelgebunden anschließen. Und das ist in meinen Augen schon eine richtig coole Sache. Ja, bei uns ist es letztlich nicht der Tender geworden, sondern der Aero geblieben, weil er sich einfach auch bewährt hat, weil wir hier sehr viele Amazon-Produkte laufen lassen, weil er entsprechend ja den meisten Amazon-Produkten auch standardmäßig nur auf Kanal 36 bis 48 im 5 GHz-Band arbeitet und somit einfach für uns das ja beste Nutzererlebnis bietet. Und was ich wirklich sagen muss, ich bin erstaunt, wie wenig Lücken eigentlich geblieben sind. Wir haben ja Flecken hier im Haus, die vom Aero-Netzwerk gar nicht bedeckt werden müssen oder auch auf dem Grundstück, weil hier andere Netzwerke vorherrschend sind. Aber interessanterweise, das funktioniert trotzdem. Also auch da haben wir wirklich eine ganz gute Ausrichtung. Die 2x2-Antennentechnologie hat definitiv ihre Vorteile, denn ich kann Signale richten, also kann im Prinzip durch die Firmware im Gerät wirklich Geräte spezieller versorgen lassen, die jetzt in einer Richtung sind, aber ich habe eben nicht so viele Antennen, wo dann auch wieder der Winkel ganz genau stimmen muss. Also ich finde, man hat hier einen guten Mittelweg gewählt und deswegen ist der Aero ganz klar mein Favorit. Jetzt gibt es Menschen, die sagen, oh, früher hat er bloß AVM gemacht, jetzt macht er halt bloß nur Aero. Nein, nein, nein. Da wehre ich mich auch wirklich entschieden dagegen, denn es gibt definitiv Situationen, wo ich sage, da ist ein AVM-System auch nach wie vor immer noch die performanteste Lösung. Wenn ich zum Beispiel sage, ich habe eine kleine Wohnung und habe zum Beispiel Laptops, die haben einen Wi-Fi AX Empfänger drin und ich sage, ich bin eigentlich im Schnitt fast immer neben dem Router. Ich habe hier eine Gigabit-Leitung, habe zum Beispiel daher auch eine gemietete Fritzbox von Vodafone. Ja, das ist das Beste, was man dann in dieser Situation tun kann. Ja. Oder ich habe nur 6, 7 Netzwerkgeräte, habe vielleicht eine Wohnung mit 100, 150 Quadratmetern. Ja, ich habe eh schon eine Fritzbox durch meinen Anbieter, die ich entweder günstig miete oder die dabei ist. Und ich sage, ich hänge da jetzt zum Beispiel noch einen AVM-Repeater 3000 hin, dann werde ich im Großen und Ganzen sicherlich auf gleich gute Ergebnisse kommen, als wenn ich jetzt eben zum Beispiel mit einem Tender oder einem Aero arbeite. Ganz klar ist für mich aber, was man wirklich sehen muss, dass die Kabel-Fritzboxen, also generell die ganze 65er-Reihe oder jetzt auch zum Beispiel schon eine 6490, dass die ganz klar im WLAN Einbußen haben. Denn ich habe hier natürlich die Schwierigkeit, ich muss ja irgendwie in diesem Gerät auch noch das Kabelmodem unterbringen. So. Und so ein Kabelmodem, das macht einfach auch Strahlung. Das heißt, das sendet, das empfängt und es braucht Platz. Und dieser Platz fehlt am Ende einfach fürs WLAN. Und da muss ich persönlich sagen, ja, gerade bei einem Kabelanschluss, da kann so eine Fritzbox durchaus laufen mit kleiner Wohnung, mit nicht allzu vielen Netzwerkgeräten. Wenn ich jetzt aber sage, ich habe eine Gigabit-Leitung und ich will die auch, soweit es irgendwie geht, auskosten und ich habe ein bisschen mehr Fläche, dann kann man auch durchaus drüber nachdenken, sich zum Beispiel ein Aero-System oder ein Aero-Pro-System oder eben ein Tender-System zu holen. Ja, soweit mal meine Eindrücke von den hier getesteten WLAN-Systemen. Ich möchte jetzt ganz kurz noch auf ein weiteres System eingehen, weil ganz viele Leute fragen mich immer, ja, was ist mit Netgear Orbi? Was ist mit Netgear Orbi? Ganz einfache Antwort, ist für mich völlig uninteressant. Ich habe es einmal getestet und das Ding ist, glaube ich, 2-3 Mal in der Woche ausgefallen und sowas ist für mich einfach uninteressant. Also Netzwerke, die nicht stabil und performant laufen und die ich eigentlich immer wieder neu starten muss und ja, wo ich dann auch immer mal wieder kurze Unterbrechungen habe, also richtige Unterbrechungen, da muss ich sagen, nee, das ist für mich und für einen Kundeneinsatz absolut nicht interessant. Es gibt noch Ubiquiti, die auch angefangen haben, das ist eigentlich ein Anbieter, der ja Messehallen, Veranstaltungsgelände und sowas ausrüstet. Die haben jetzt auch angefangen mit einer Consumer-Schiene. Ja, auch das läuft ganz ordentlich, muss man schon sagen. Habe ich mir noch nicht selbst zu Gemüte geführt, aber mir verschiedene Tests angesehen online. Was da immer auffällt, ist klar, die Leute sagen, Performance ist gut. Ausleuchtung, ja, brauchen wir gar nicht reden. Wir haben halt in Deutschland einfach unsere viel zu geringe Signalstärke. die am Ende gilt und mit der wir am Ende leben müssen. Mit diesem Thema muss man sich einfach letztlich abfinden, sage ich mal. Was ganz wichtig ist, finde ich persönlich, wenn man plant, was an seiner WLAN-Architektur zu ändern, macht euch Gedanken, was soll am Ende dabei rauskommen. Ja, ich habe Leute, die sagen, also Herr Schulze, ich hätte gerne für meine 100 Quadratmeter Wohnung dreimal Aero Pro, weil dann habe ich auch überall die maximale Performance. Ja, kann man grundsätzlich schon machen. Die auch gerne dann bitte mit Kabel verbunden. Sage ich, okay, gut, kann man machen, ist mehr Aufwand, aber macht natürlich Sinn, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe eine Gigabit-Leitung und will an jeder Stelle meiner Wohnung wirklich dieses Gigabit, klar nicht voll, aber zumindest mit 600 oder 550 Mbit rauskriegen. Ja, und dann stelle ich die Frage, was haben Sie denn bitte für eine Internetanbindung? Ja, ein Telekom 16.000er Anschluss. Und dann muss ich sagen, okay, und dann beenden wir das Projekt an der Stelle und sagen, wir hängen zum vorhandenen Speedport Smart einfach noch einen Fritz Repeater 2400 oder einen Telekom Repeater rein, um das Mesh-System dann von der Telekom zu vervollständigen und alles ist gut. Ja, also ich muss auch wirklich eine Leitung haben, mit der ich dann tatsächlich am Ende das, was ich theoretisch im WLAN nutzen kann, auch wirklich rausbekomme. Denn ansonsten werde ich ganz andere Voraussetzungen haben und werde wahrscheinlich auch mit solchen Systemen dann nicht besonders glücklich werden. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuhören. Es war wieder hochinteressant, euch heute mal wieder ein bisschen Infos an die Hand zu geben. Bis zum nächsten Mal, sagt euer Jockel Schulze. Servus, Mahlzeit, habe die Ehre.
Das war eine neue Folge von SMÜTEC, dem Podcast von Schulze IT-Schulung und Dienstleistungen. Im Web www.schulze-graben.de, Telefon 08232 5031303.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.